that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo, hier ist Axel.
Hallo, hier ist Mirko.
Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders.
Auf ArkhamInsiders.com. Folge 3 zur Beschäftigung mit der Philosophie, mit den philosophischen Theorien H.P. Lovecrafts. Wir beschäftigen uns heute mit den Essays, die unter dem Namen In Defense of Dagon bekannt geworden sind. Liebe Insiders, wenn wir uns das angucken, sind wir alle ziemlich besondere Leser, denn wir gehören quasi zu den Auserwählten, zu den Elected Few, jedenfalls wenn wir HPLs Argumentation folgen. In Defense of Dagon ist der Sammeltitel für drei Essays, nämlich The Defense Reopens, erschienen im Januar 1921, The Defense Remains Open, April 1921 und Final Words, September 1921. Die ganzen Essays sind 1985 zum ersten Mal vollständig bei Necronomicon Press erschienen. Und früher erschienen die Essays in dem sogenannten Transatlantic Circulator, einer angloamerikanischen Zusammenkunft, einem Zirkel von Amateuren, die Essays, Gedichte und Erzählungen untereinander verschickten und auch kritisierten. Und möglicherweise, oder man kann eigentlich ziemlich sicher sagen, dass es der Amateurjournalist John Revenor Bullen war, der ein Kanadier, der Lovecraft in diesen Zirkel einführte. Zu Bullen gibt es noch sowas zu sagen, nachdem Howard Phillips Lovecraft im September 1921 diesen Amateurkreis wieder verließ, war Bullen der Einzige, mit dem er noch Kontakt hielt. Einige Gedichte von John Revenor Bullen erschienen in Lovecrafts Conservative und als Bullen 1927 starb, hat seine Mutter Lovecraft gefragt, ob er eine Ausgabe von Bullens Gedichten lektorieren, zusammenstellen und zur Veröffentlichung vorbereiten würde. Lovecraft tat dies und W. Paul Cook in der Recluse Press veröffentlichte White Fire, diese besagte Sammlung von Gedichten. Den drei Essays muss bereits ein weiterer Essay vorangegangen sein, das alleine schon impliziert, dass Reopens and the Defense Reopens aus dem Januar 1921, das spricht dafür. Denn auch einzelne Passagen in diesem Text beziehen sich auf Einwände und Kritikpunkte, die von anderen Autoren an Lovecraft herangetragen worden sind. Und da muss einfach ein Text schon vorher da gewesen sein. Es ist klar, Defense of Dagon, das bezieht sich definitiv auf die Geschichte Dagon, die vorher erschienen war. Und hier müssen einige Leute Kritikpunkte gefunden haben, haben das im Circulator veröffentlicht und Lovecraft hat darauf geantwortet.
Ja, zum Transatlantic Circulator vielleicht noch was zu dieser Organisation als solche. Die hatten im Gegensatz zu den Amateurjournalismusorganisationen, die wir ja bisher schon kennengelernt hatten, anscheinend kein hauseigenes Organ, also keine eigene Zeitschrift, die sie herausgegeben haben, sondern das lief tatsächlich auch wie in so einem Briefzirkel ab. Das impliziert der Name ja schon, dass die Mitglieder sich einfach untereinander die entsprechenden Texte und dann mit Kommentaren versehen zugeschickt haben. Du hast das auch schon mal erwähnt bei der Klei-Komolo-Geschichte. Das war sicherlich auch eine logistische Herausforderung. Und also ich wüsste zum Beispiel aus dem Stand jetzt nicht, wie ich sowas organisieren sollte. Vor allem handelte es sich eben tatsächlich um Mitglieder aus England und Amerika, den Vereinigten Staaten. Ja, In Defense of Dagon, klar, wir kommen gleich im Detail drauf zu sprechen. Du hast es schon erwähnt, das dreht sich in erster Linie um die Erzählung Dagon, die Lovecraft dort eingereicht hatte. Er hatte außerdem noch eingereicht The White Ship, damit fing er an, im Juli 1920. Dagon folgte, danach kam das Gedicht Old Christmas, dann die Erzählung The Tree, Nemesis, Psychopompous im Januar 1921, dann die Erzählung The Nameless City und weitere Texte. Es folgten noch zwei, drei weitere Texte bis zu Lovecrafts Ausscheiden im September 1921. Tatsächlich war er insgesamt nicht lange Mitglied in diesem Transatlantic Circulator von Juli 1920 bis September 1921. Und sein Ausscheiden, auch das hast du schon gesagt, fällt wirklich mit seinem letzten Text auch aus dieser aus diesem Triumvirat in Defense of Dagon zusammen, der da betitelt ist, Final Words. Ja, vielleicht einfach, um auf diesen Titel zu sprechen kommen. Tatsächlich ging es los mit einzelnen Kritikpunkten, die sich vor allem auf Dagon bezogen haben, aber auch auf die anderen Texte und Gedichte, die Lovecraft dort eingereicht hat. Ja, ich wollte die jetzt gar nicht im Einzelnen durchgehen, diese Kritikpunkte, die an Dagon geübt worden sind. Ich weiß nicht, ob du das gleich noch machst, aber teilweise waren die einfach läppisch und Lovecraft war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt schon so gut aufgestellt, dass er die weitestgehend auch entkräften konnte. Allerdings muss man auch sagen, im Einzelnen wurden Bemerkungen stilistischer Art gemacht oder auch sprachlicher Art, wo er dann auch gesagt hat, ja, okay, das würde er auch nochmal überarbeiten. Aber ein Punkt zum Beispiel, der natürlich ein gefundenes Fressen für ihn war, war, dass ihm eine Schwäche bei der Charakterbeschreibung des Protagonisten unterlaufen war oder dass der eben nicht überzeugend geschildert ist. Und das ist ja nun wirklich ein so ein Punkt. Lovecraft brauchte nur irgendwelche menschlichen Spielfiguren in seinen Geschichten, die da die Handlung vorantrieben. Also das war natürlich das Letzte, worum es ihm da ging, eine überzeugende charakterliche Darstellung eines menschlichen Protagonisten zu geben.
Das ist richtig. Was uns auch fehlt, sind die eigentlichen Ausgangspunkte, also sprich die Texte und die Kritikpunkte der anderen. Wir können sie nur sekundär erahnen und nicht wirklich zitieren, weil uns ganz einfach diese Texte fehlen. Wir müssen also rekonstruieren, was passiert ist. Und wie du schon sagtest, im Einzelnen sind diese Kritikpunkte eigentlich, ja, lächerlich. Es ist nicht wirklich wichtig, was da die einzelnen Leute gesagt haben. Man fühlt sich, was Lovecrafts Gegenangriffe oder Entkräftungen der Argumente angeht, so ein bisschen an den Jackson War von 1914 erinnert. Aber wir sehen in Defense of Dagon, der Text ist bisweilen sehr schwierig zu lesen, sehr spezifische Argumentation, die man nur nachvollziehen könnte, wenn man die anderen Texte auch hätte. Defense of Dagon ist allerdings auch eine frühe Zusammenfassung Lovecrafts eigener Theorie der Fiktion, quasi seine persönliche Poetologie und Philosophie. Er hatte ja auch bereits 1919 mit dem Essay Idealism and Materialism, A Reflection, seinen philosophischen Standpunkt ziemlich deutlich gemacht, worüber wir ja bereits gesprochen haben. In Defense of Dagon bringt er diese Haltung jetzt nochmal in Zusammenhang mit seinem erzählerischen Schreiben und das ist ein interessanter Punkt. Interessant ist es nämlich auch, dass wir hier nochmal eine Argumentation finden, philosophisch, was ist Materialismus, wie verliert der Idealismus gegenüber dem Materialismus aus Lovecrafts Sicht, aber er bringt es zusammen mit seinem eigenen künstlerischen Schaffen und das war bisher so deutlich noch nicht der Fall.
Genau, und das ist wirklich das Hochinteressante an diesen drei Essays und gleich der erste steigt auch besonders charakteristisch ein, wenn man sich nämlich schon so ein bisschen mit Lovecraft und seiner Art des Argumentierens befasst hat, dann findet man da auch wieder so ein bekanntes Schema, also er schafft es eben, seine Argumentation auch wirklich in so einen globalen Kontext einzubetten. Er beginnt nämlich erstmal gar nicht damit über sich zu reden, sondern er geht erstmal sehr allgemein an das Thema heran und beginnt seine Verteidigung damit, den Verfasser imaginärer Erzählungen, womit er natürlich zweifelsohne sich selbst meint, aber er schreibt das an der Stelle noch nicht, den stellt er den Verfassern realistischer und romantischer Stoffe gegenüber. Und das ist eben diese typische Herangehensweise von einem beschreibenden, möglichst um Objektivität bemühten Standpunkt ausgehen und dann eben dann doch auf seine eigene Sache zu sprechen kommen. Auch typisch ist, dass er hier ein ganz klares Bekenntnis zu seinen Vorbildern abgibt, die da lauten Edgar Allan Poe, Lord Dunsany und Ambrose Bierce. Und irgendwann, ein paar tausend Wörter später, kommt er dann auf sich selbst zu sprechen und natürlich mit größtmöglicher Bescheidenheit, indem er sich ein Self-Confessed Amateur und Bangler, also einen selbsterklärten Amateur und Stümper nennt, der einfach nur versucht, aus so einem inneren Drang heraus, seinen großen Vorbildern nachzueifern.
Das ist auch recht interessant. stellt hier sein Licht immer wieder unter den Scheffel. Das macht er ja auch in der Privatkorrespondenz und immer wieder sagt er, ja, so toll bin ich ja gar nicht und meine Sachen sind immer sehr schlecht. Das macht er auch hier. Aber was interessant ist, ist, dass jetzt zum Beispiel Defense of Dagon, genau wie die Erzählungen, die in dieser Zeit erschienen sind, wie The Tomb, The White Ship und Dagon selber, schon der Nukleus späterer großer Texte sind. Man kann sagen, The Tomb ist eine frühe Fassung, eine frühe Form des der Fall Charles Dexter Ward soll The Tomb sein. Dagon hat viele Elemente, die später in Call of Cthulhu erscheinen. Die beiden Texte in Defense of Dagon, also das Textkonvolut Defense of Dagon, Materialism and Idealism Reflection, das sind auch bereits existierende Grundtexte, die sich nachher entfalten. Das ist interessant. In dieser Zeit hat er vieles geschrieben, auf das er immer wieder zurückkommt. Du hattest gerade davon gesprochen, er beschreibt zunächst einmal die Literatur auch seiner Zeit. In der Tat, die Literatur teilte einen in diesen Romantizismus, der poetisch, emotionell, artifiziell und eigentlich kitschig ist. Die Leute akzeptieren psychologische Ungereimtheiten. Das ist so quasi die Leser des sengenden Feuers und Lord Sebastian begehrt Lady so und so und so weiter. Also das ist eine Sache, die er als Kategorie feststellt. Als zweite Kategorie ist es eigentlich der realistische, wissenschaftlich nachvollziehbare Erzähler. Auch hier kann man sagen, ganz konventionelle Krimis. Das ist so eine Sache, die ich mir dann überlegt habe, als ich das gelesen habe. Er unterteilt die Literatur hier drin. Das ist die Massenliteratur seiner Zeit. Wie würde man es heute sehen? Also angesichts des Buchmarkts, ja, kann man sagen, romantizistische Literatur und realistische Literatur, das gibt es tatsächlich heute noch. Und die funktionieren nach Muster und Klischees. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir im Hinterkopf behalten müssen. Diesen beiden Gattungen ist gemein, dass sie sich mit der realen Welt beschäftigen. Oder es gibt einen Literaturwissenschaftler, James Gunn, der hat 2005 ein Buch über Science Fiction geschrieben. Diese Literatur, die Lovecraft hier mit Romantizismus und Realismus beschreibt, die steht im Zeichen der Kontinuität. Sie lehnen nach H.P. Lovecraft Imagination total ab. Ja, das ist eine Literatur, die verlinkt ist mit der Wirklichkeit. Und dem fantastischen Autoren erlaubt Lovecraft die volle Kreativität. Ja, es geht hier darum, Kreieren von Stimmung. Der Autor der Fantastik ist der Poet der zwielichtigen Visionen und der Kindheitserinnerung, aber er singt nur für die Sensiblen. So ungefähr drückt es Lovecraft ja aus. Also er bemisst dem fantastischen Autoren auch dem Leser der Fantastik einen sehr, sehr hohen Stellenwert in seiner Welt zu.
Ja, und das ist eben das, was man sich mal vergegenwärtigen muss, wenn man nämlich diese kompletten drei Essays mal von vorn bis hinten durchliest. Er argumentiert nachher knallhart auf einer wissenschaftlichen Basis, spricht sich absolut für einen total gesunden, geerdeten Realismus aus. Also es ist auch ein ganz klares Bekenntnis zum Atheismus. Es geht gegen den Gottesglauben. Er kommt dann auch wieder so ein bisschen in seine Verklärung der hellenistischen Welt zurück. Aber ansonsten ist er da immer sehr, sehr nah an den wissenschaftlichen Erkenntnissen seiner Zeit dran und argumentiert insbesondere gegen einen Herrn Wickenden, der immer versucht, auf so eine metaphysische Ebene zu kommen und auch so ein bisschen in Richtung Religion immer geht. Und das ist eben das Interessante, dass Lovecraft dann in diesen literarischen Gatten, was sich ganz klar für diese völlig autonome, künstlerische, sich selbst genügende, überhaupt nicht auf ein Massenpublikum schielende, auch sich so völlig aus der Welt ausklinkende Literatur, dass er sich dafür eben stark macht und einsetzt.
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Es gibt eine Aufsatzsammlung, die heißt H.P. Lovecraft and the Imaginative Tale von Amy H. Sturgis, 2011 geschrieben. Mache ich einen Link in die Shownotes, weil sich das wirklich lohnt. Und da wird, ich zitiere mal eben, in his mind, Lovecraft was the product of science. But in his soul, he was the child of wonder. Das ist auf den Punkt gebracht. Ja, also das hatten wir ja immer wieder schon gesagt. Er möchte wissenschaftlich argumentieren. Das tut er immer wieder. Und dann, wie du schon sagtest, bricht er die Lanze für das genaue Gegenteil, für die Imagination, für alles, was in irgendeiner Weise fantastisch ist. Und das macht er in Defense of Dagon und das wird er weitermachen, immer wieder, wenn die Gelegenheit dazu da ist, sowas zu beschreiben.
Genau, um dann eben auch diesem Punkt Rechnung zu tragen, dass er ein Kind des Wunders war, werden wir auch uns im Anschluss an diesen ganzen Themenkomplex hier Lord Dunsany zuwenden. Und da wird dann dieser Punkt auch genügend Raum einnehmen. Was mir noch aufgefallen war, und das ist zum Beispiel in dem die Literatur der Angst oder die Literatur des Grauens, kommt das relativ kurz weg, ist Oscar Wilde, auf den Lovecraft sich hier im ersten und vor allem dann auch in dem letzten, in dem dritten Essay doch sehr stark drauf bezieht. Er zitiert aus drei Texten insgesamt von Wilde. Das ist einmal die bekannte, setze ich mal voraus, Vorrede zu Das Bildnis des Dorian Gray, wo ja so einige sehr allgemeine, aber schon ganz klar bewusste und dezidierte Meinung zu Wildes Auffassung des Künstlers vorausgeschickt werden. Dann zitiert er aus Der Sozialismus und die Seele des Menschen, The Soul of Man under Socialism, und aus einem Text The Critic as Artist. Und in diesen Texten insgesamt betont Wilde eben die individuelle und von gesellschaftlichen Normen losgelöste, unabhängige künstlerische Kreativität. Und insbesondere, dass Wilde sich auch gerne auf die Ideale des Hellenismus bezogen hat, dürfte Lovecraft hier besonders angesprochen haben.
In jedem Fall. Und es ist auch immer wieder interessant, dass Oscar Wilde von ihm bei vielen Gelegenheiten, auch in Briefen und so weiter, immer wieder zitiert wird. Was haben wir noch? Wir haben immer wieder das, was wir in den letzten beiden Folgen schon gesagt haben, die Argumentation für den Materialismus. Das erwähnt er hier immer wieder. Also er hat sich in dem vorhergehenden Essay Idealism and Materialism of Reflection schon warm gelaufen. Also er kennt seinen Gegner und kann hier auch in ähnlicher Weise argumentieren, dass der Materialismus stärker geworden ist, dass es vollkommen normal ist, dass der archaische Mensch versucht hat, sich Naturphänomene zu erklären, indem er den gewisse charakterliche Eigenschaften von Göttern zugedichtet hat, um das zu verstehen. Er kommt hier aber auch auf die unsterbliche Seele zu sprechen, überhaupt auf die Seele im Gesamten, das wird angesprochen, und er spricht hier von einer komplexen Ordnung von Materie, also Zellen organisieren sich, daraus entsteht das, was Wickenden, den er immer wieder hier angreift, beziehungsweise gegen den er sich eigentlich verteidigen muss, sagte, dass die Seele, die Unsterblichkeit, das Bewusstsein, das ist ein Cocktail von verschiedenen Zellen, von verschiedenen Molekülen, und die machen das Ganze aus, und sobald der Körper tot ist, zerfließt das Ganze, und von der Unsterblichkeit eines individuellen Bewusstseins oder einer Seele will Lovecraft einfach nichts wissen.
Genau, und was wir auch immer wieder hier in diesen Essays lesen, sind die Punkte, die wir in den letzten beiden Episoden schon behandelt haben. Das ist eben, was man bei Haeckel auch schon studieren kann und was Lovecraft zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon verinnerlicht hatte, ist eben dieser humano- oder humanzentrische Standpunkt, so nennt er es am Anfang des zweiten Essays, The Defense Remains Open. Und das sind eben im Prinzip ähnlich geartete Begriffe wie die, die Haeckel benutzt hat, anthropozentrisches Dogma, anthropomorphisches Dogma. Ja, das hatten wir ja, wie gesagt, in den letzten beiden Episoden. Und das ist interessant mit diesen Materialismus und Idealismus, nur gerade in diesen Punkten fehlt uns so ein bisschen, oder so empfinde ich das, fehlt uns so ein bisschen das, was der Herr Wickenden da vorher zugesagt hat, oder wo Lovecraft sich dann lediglich nur drauf bezieht. Also da muss man sich so ein bisschen reinlesen, das hast du schon gesagt, die sind nicht so ganz ohne, diese Essays, aber alles in allem ist, ergeben sie, jeder für sich genommen, ist interessant zu lesen, und alles in allem ergeben sie zusammen wirklich eine sinnvolle Zusammenstellung, eine frühe Zusammenstellung von Lovecrafts Motivation. Und Joshi bemerkt das auch ganz richtig, dass es sich hierbei tatsächlich um das erste Mal handelte, dass Lovecraft gezwungen war, seine ganze metaphysische, ethische und ästhetische Philosophie zu verteidigen. Und er schreibt, dass diese Essays zu seinen funkelndsten und rhetorisch effektivsten philosophischen Schriften gehören und nennt als Gegenteil zum Beispiel den hölzernen und pedantischen Aufsatz Idealism and Materialism.
Ich hatte genau das gegenteilige Gefühl. Ich habe mit Defense of Dagon, kam mir sehr schwierig vor. Auch weil wir voraussetzungslos an die Sache rangehen. Wir kennen Lovecrafts Einstellung, das ist nun zu Genüge bekannt. Aber wie waren die Angriffe konkret? Das ist wie ein Gespräch, das man in der ein Telefongespräch, das man gezwungen ist, in der Bahn mitzuhören. Man kann sich dem nicht entziehen, aber man kriegt immer nur einen Teil der Antworten mit. Und den Rest reimt man sich ganz automatisch zusammen. Lovecrafts Argumentation ist ja, das ist ein Schwergewicht. Das ist ein wirklicher schwergewichtiger Text. Das haben wir beim eigenen Lesen immer wieder feststellen müssen. So ging es mir zumindest. Und dann kommen solche Juwelen bei raus, wie zum Beispiel, dass er sagt, er schreibt nicht für normale Leute. Das finde ich wirklich, natürlich nicht. Er schreibt nicht für normale Leute. Und alles in der Argumentation läuft darauf hinaus, dass wir dürfen nicht vergessen, er schreibt es in den 20ern. Damals gab es noch nicht so eine gewaltige Szene des Fantastischen, der Weird Fiction, wie es die heute gibt. Wenn er das verteidigt, dann hat er einen guten Grund dazu, denn diese Szene, diese Breite der fantastischen Literatur war erst im Kommen. Es gab die traditionelle Gothic Novel, die gab es schon seit 200-300 Jahren, das war nichts Neues. Und was Lovecraft hier schon, und das meinte ich vorhin, als ich sagte, der Nukleus von Texten, von späteren großen Texten, die zum Cthulhu-Mythos dazugehören, ist hier in dieser Zeit schon gebildet. Das ist tatsächlich so. Er baut hier etwas auf, er bricht eine Lanze für das, was damals fantastische Literatur, Weird Fiction, später Science Fiction werden sollte. Damals kannten die Leute vor dem Krieg nur den Werwolf, die Vampire, das Gespenst, die Mumie und so weiter. Also eben diese gesamten Klischees aus der Schauerliteratur der Jahrhunderte vorher. Und nach dem Krieg hat das, ich glaube Neil Gaiman hat es gesagt, haben die Leute plötzlich andere Vorstellungen davon, wie sich Horrorfiguren anfühlen müssen. Und Lovecraft war einer der Vorreiter, der hier wirklich ein neues Feld bearbeitet hat. Plötzlich haben alle Monster Tentakeln und gleichzeitig aber versuchen die Leute eine kommensurable Literatur, Science-Fiction oder Horror-Literatur zu schreiben, die eben anthropozentrisch gestaltet ist, wie er es nennt, humanocentric. Ja? Und das passt ihm wiederum auch nicht. Also er hat hier einen großen Gegner, den er besiegen muss und meiner Meinung nach in Defense of Dagon, so schwierig es ist ein langer Kampf, der geht über die volle Distanz und Lovecraft bleibt aber meiner Meinung nach trotz allem Sieger, denn das beweist sich in unserer Zeit. Fantastische Literatur hat sich etabliert und trotzdem gibt es qualitative Unterschiede, die sind immens.
Ja, und ich denke, es handelt sich hierbei dann durchaus auch um mehr als um eine reine Verteidigung. Also Lovecraft sah sich sicherlich nicht nur in der Lage, einfach reagieren zu müssen, sondern das ist eben sowohl Fluch als auch Segen bei diesen Essays. Er hatte offensichtlich Spaß daran, seine eigene Sichtweise weiter zu verfolgen. Und aus dem, was er geschrieben hat, mussten im Prinzip, das können wir heute natürlich rückblickend so sagen oder so eine Meinung können wir uns anmaßen, mussten dann eben diese Horrorgeschichten, die viel mehr so einen kosmischen Standpunkt berücksichtigen, entstehen. Weil die Erzählung, die er hier eingereicht hat und um die es geht, ja, die beinhalten zwar schon vieles, was nachher ausformuliert werden sollte, aber tatsächlich gehören sie ja noch gar nicht zu dieser wirklichen Klasse seiner großen kosmischen Horrorerzählung. Also das war ja noch ein sehr frühes Stadium, um das es hier geht.
Wobei ich sagen muss, dass Dagon aus dieser Zeit eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten ist.
Ja, da geht das.
Die ist großartig.
Ja, da geht das los, aber es ist halt, ja, es ist immer noch der Anfang und man kann das so ein bisschen auch nachvollziehen, finde ich. Also danach erst konnte Call of Cthulhu kommen. Und
Ja, richtig, gar keine Frage, gar keine Frage. Dem widerspreche ich gar nicht. Aber was ich interessant finde, ist einer der Kritikpunkte in dem Defense of Dagon, The Defense Reopens, also in dem ersten Teil, muss wohl gewesen sein, dass man sich mit dieser Landmasse, die da auftaucht, damit konnte der Kritiker nichts anfangen. Was interessant ist, ist Lovecrafts Argumentation. Naja, der Meeresboden dürfte so sein, wenn er auftaucht, aber er bringt das implizit in Zusammenhang mit seinem Kosmizismus, dass er sagt, ja, es ist fremd, es ist merkwürdig, es ist beängstigend. Wie wäre es, wenn der Mensch seine Stellung im Kosmos genauso analysieren würde? Ist für mich eigentlich ziemlich brillant gelöst, dieser Punkt. Zu sagen, das ist eine Analogie auf den Kosmos, auf einen Menschen, der gestrandet ist im Kosmos und plötzlich etwas sieht, was er gar nicht begreifen kann. Was er irgendwie versuchen muss zu verbalisieren.
Ja, genau. Das ist das Bestrickende auch an seiner Argumentation, dass er erstmal auf eine literarische Kritik eingeht, die dann aber ganz bewusst in so ein wissenschaftliches Fahrwasser lenkt und dann da auch sehr weiträumig anfängt zu diskutieren und zu argumentieren. Ich weiß gar nicht, ob die Leute ihm da überhaupt noch gefolgt sind oder ob da überhaupt noch Argumente gekommen sind. Also.
Wickenden war offensichtlich doch tapfer genug, das bis zum Schluss durchzuhalten. Aber ich glaube, der hat auch sehr leidenschaftlich argumentiert. Das hatten wir im Jackson War ja genauso, dass Lovecraft sich mit teilweise absoluten Apologeten rumschlagen musste, die Jackson sowas von verteidigt haben und dass Lovecraft nachher auch noch seinen Spaß aus der Sache gezogen hat. In gewisser Art und Weise. Und das wird er hier auch gemacht haben. Es ist mindestens sechs Jahre sind ins Land gezogen. Er ist eine Größe in der Amateurjournalistengesellschaft geworden. Die Leute kennen ihn. Die wissen, wer er ist. Er ist Präsident gewesen. Er ist Editor gewesen. Er hat einen bereits sehr, sehr großen Kreis an Korrespondenten. Hat viel administrative Arbeit. Also, dass er sich hier auf diesen Fight eingelassen hat, das wundert mich gar nicht. Denn der war schon jemand. Für diese kleine Szene.
Ja, ich finde auch den Titel, der ist so schön. Das ist halt so ein schön sportlicher Titel. Und da kommen wir auch noch zu einem Punkt, der mir auch beim Lesen aufgefallen war. Lovecraft wird nämlich an einer Stelle vorgeworfen, er hätte keinen Humor oder seine Geschichten würden keinen Humor transportieren. Also ich finde, dass es einmal schon mit diesem Titel widerlegt, dass er da halt so ein bisschen so eine kämpferische Haltung auch einnimmt, auch wenn es nur um Wortgefechte geht. Und es ist auch interessant zu lesen, was er darauf erwidert. Er schreibt nämlich, Humor ist nichts anderes als die oberflächliche Ansicht dessen, was in Wirklichkeit sowohl tragisch als auch fürchterlich ist. Der Kontrast zwischen dem menschlichen Schein und der kosmischen, mechanischen Realität. Und er stellt fest, alle großen Humoristen waren traurig oder beziehungsweise schwermütig. Und das ist so ein Punkt, da hatten wir auch schon nicht so in der ganzen Breite drüber gesprochen, aber ich kann mich erinnern, dass du immer mal damit angefangen hast, auch zu fragen, hat Lovecraft Humor oder findet sich irgendwo in den Geschichten Humor?
Definitiv findet sich das. Auch hier, diese Antwort, die er da gibt, die wirkt beim ersten Lesen wirkt sie als, nein, ich besitze keinen Humor, sowas ist ja nicht gentlemanlike. Ja, von wegen, der hat eine ganze Menge Humor. Er sagt es auch, im Zusammenhang kann man schon fast sagen zynisch, denn er, Bullen hat es übrigens gesagt, er hat nach Lovecrafts Humor gefragt und dann sagt Lovecraft sinngemäß, das sei seine Sache nicht. Er beschreibt aber auch, dass die Welt sehr ziemlich komisch ist, aber dass der Witz immer auf Kosten der Menschheit geht angesichts des Kosmos. Und das finde ich wiederum, da muss man es doch merken, dass Lovecraft einen gerade aufs Glatteis geführt hat. Das tut er immer wieder. Nur er macht es nicht für alle. Wie er schon sagt, er schreibt nicht für normale Leute. Also wenn man seinen Humor folgen will, dann muss man schon so ein bisschen ticken wie er. Man muss es begreifen. Und wir haben ja schon jetzt in den 25, 30 Folgen herausgefunden, dass Lovecraft ein Mensch ist, der so krasse Widersprüche in sich aufnimmt, dass wir immer wieder aufpassen müssen, dass er uns nicht wirklich gerade eben zuzwinkert und sagt, naja, reingefallen.
Das stimmt, die Gefahr ist immer gegeben und ich wollte noch hinzufügen, Leute, die sich beschweren, dass kein Humor stattfindet in seinen Geschichten, das sind dieselben, die sich beschweren, dass irgendwelche liebesnärrischen Trottel nicht in irgendwelche amorösen Abenteuer verstrickt werden. Das ist eben auch eine Definitionssache. Natürlich finden wir da nicht so einen Slapstick-Humor à la Buster Keaton oder Charlie Chaplin, den Lovecraft ja übrigens mochte, wie wir auch schon festgestellt haben. Es ist eben auch ein kosmischer Humor. Muss man von einem kosmischen Standpunkt aus betrachten. So vorgefertigte und spekulative Pointen, das war natürlich Lovecrafts Sache nicht.
Nein, aber wenn wir wieder auf Oscar Wilde zurückkommen, dessen Humor teilweise ja doch, ja, das ist ja schon fast snobistisch, möchte man sagen. Aber wenn man es sich ganz genau anguckt, dann kann man da sehr wohl drüber lachen. Und dieser Humor, dieser Oscar Wilde Humor, ich bin kein Experte darin, aber manchmal merkt man sehr wohl, dass er eine gewisse Gruppe von Leuten anspricht. Und die verstehen das auch. Die haben dieselbe Parole, denselben Sprachcode wie er, und die wissen sehr wohl, was gemeint ist. Und das ist bei Lovecraft nämlich genau das Gleiche. Und teilweise wird es auch wirklich zu komisch. Ich sage es nochmal, Dreams in the Witch House, das ist eine der Geschichten, über die ich in den letzten Monaten wirklich mehrmals diskutiert habe, auch bei SFF Audio. Und wir haben mit Jesse Willis, also du und ich, wir haben ja mit Jesse Willis auch das kurz mal angesprochen, dass diese Story mir auf der einen Seite sehr gut gefällt und auf der anderen Seite dieses Bild, wenn Gilman im Pyjama mit der Hexe Brown Jenkin und dem schwarzen Mann da durch die Ghettos zieht. Er hat ein Pyjama an. Ich meine, das kann Lovecraft nicht absichtlich, das kann er nicht falsch gemacht haben. Also nicht so nach dem Motto, naja, jetzt hat er halt ein Pyjama an und das sieht besonders dämlich aus, aber ich mag die Vorstellung, sondern wie so ein Regiefehler. Das ist kein Regiefehler gewesen, dafür war Lovecraft einfach zu clever.
Richtig, das sind Insider-Witze, genau wie die Tatsache, dass er auch gerne einige seiner Freunde über die Klinge hat springen lassen, Richtung Ufer gesendet. Was mir auch immer gefallen hat, wo ich auch ganz klar eine Komik drin sehe, ist die Eröffnung von das Ding auf der Schwelle. Es ist wahr, dass ich meinem besten Freund 6 Kugeln durch den Kopf gejagt habe. Ist so ein brillanter Einstieg.
Oder Herbert West Reanimator, seine erste professionelle Veröffentlichung, die ja später als diese Essays kam, wo er dann immer sagte, dass das mit dem Körper, den er reanimiert, das ging schief. Ja? Der Körper war halt nicht frisch genug. Das ist wirklich dann ein Cliffhanger-Running-Gag geworden. Wasn't fresh enough. Und Herbert West Reanimator ist ja voller Humor, wenn man es genau nimmt. Das ist ja wirklich lustig. Oder Dinge wie Statement of Randolph Carter. Dass er seinen Kumpel da oben auf dem Friedhof sitzen lässt und er selber geht runter und am Schluss kommt einfach nur, you fool,
he's dead. Ich sehe schon, wir werden, sobald wir zu den Geschichten kommen, richtig viel zu lachen haben. Ja. Da bleibt kein Auge mehr trocken.
Da bleibt kein Auge mehr trocken, nein, genau wie bei Lovecraft, wobei ich mir, wie gesagt, das hatte ich ja schon mal gesagt, seinen Humor vorstelle, wenn er dann da sitzt und leicht vor sich hingrinst. Ich muss kurz, das passt absolut nicht hierher, es passt aber doch, denn es gibt ein kleines Video von Chad Pfeiffer, einem der Godfathers des Lovecraft Podcasts, hppodcraft.com. Chris Lakey und Chad Pfeiffer sind die Götter, wirklich die Götter, die Paten und die Könige, die Kaiser und was auch immer, Religionsführer aller Podcasts, die sich in irgendeiner Weise mit Lovecraft beschäftigen. Ich darf sie auch persönlich als meine großen Meister ansehen. Der hat ein kleines Video veröffentlicht, das heißt Chad Pfeiffer is Old Hollywood. Und ich setze einen Link in die Shownotes rein, denn das ist einfach großartig. Ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt eine Stelle, da sagt er, there's nothing funny about mental retarded. Und dann gibt es dieses kleine, kurze Grinsen. Und dieses kleine, kurze Grinsen, das ist definitiv, stelle ich mir Lovecraft vor, wie er am Schreibtisch sitzt und dann nur ganz mal kurz grinst, weil er genau weiß, dass er einen Witz gerissen hat, auf den seine Freunde mit absoluter Sicherheit reagieren werden. W. Paul Cook zum Beispiel, der wusste, wie er mit Lovecrafts Humor umzugehen hat. Das war kein Snob, der war immer auch auf Selbstverderbespäße zu haben. Und Ich glaube, dass das schon eine ziemlich lustige Clique untereinander war.
Ja, aber wie gesagt, der Anlass war durchaus ernsthaft. Also das war wirklich ein Argument, das auch an Lovecraft herangetragen wurde. Er würde nicht für die Massen schreiben. Und auch da, finde ich, hat er irgendwie den Schelm im Nacken, wenn er dann auch ganz am Anfang des zweiten Essays schreibt, ja, ich möchte natürlich auch gar nicht für die Massen schreiben. Und da sind ungefähr 7 Personen, alles in allem, die mein Werk kennen und wirklich schätzen. Wie kommt er auf diese 7 Personen?
Ich kann es dir nicht sagen. Das, ja, The Seventh Guest. Ich weiß es nicht.
Aber finde ich gut.
Finde ich
nachvollziehbar. 7 Personen. Das ist, warum auch nicht? Ich glaube, das war auch seine Art, einfach auf solche Argumente von den Leuten einzugehen.
Ja, bestimmt. Er hätte 12 sagen müssen. Ja. 12 wäre nachvollziehbar gewesen. Der Messias der Weird Fiction. Das hätte man verstanden. Nein, ich weiß es nicht. Aber die Briefe zum Beispiel, da ist immer was Lustiges bei. Und die Erzählung ist was Lustiges bei. Das werden wir alles feststellen. Defense of Dagon jedenfalls, das erste Mal, dass er seine Philosophie mit seiner Poetologie vereint, dass er hier klar machen möchte, kosmischer Materialismus, mechanischer Materialismus und das, was ich schreibe, das passt zusammen, das geht zusammen, das eine bedingt das andere. Das finde ich ja auch hochinteressant, dass er das hier äußert und möglicherweise, wir sehen ja, welche Storys dann anschließend kommen, war das für ihn auch nochmal, in Defense of Dagon, die Möglichkeit, sich nochmal alles durch den Kopf gehen zu lassen, das nochmal Final Words zu schreiben, zu sagen, okay, meine Poetologie, ich mache sie mir hier jetzt klar, ich nutze die Gelegenheit und schreibe für mich selbst nochmal genau auf, wie mein eigentliches Schreiben von fiktionalen Texten funktioniert. So klingt es auch wie eine Bestandsaufnahme, wie eine vorläufige Inventur, zu sagen, so mache ich das und jetzt verstehe ich es auch nochmal selbst, denn hin und wieder muss der Schriftsteller ja seine eigene Art und Weise, wie er an Geschichten herangeht, auch sich selber mal erklären.
Ganz genau. Und in dem Sinne war es eigentlich nicht nur eine Defensive, sondern er ist, kann man sagen, in die Offensive da gegangen.
Ja, er schreibt danach noch eine ganze Menge mehr Stories und sein Output wird immer größer. Ich denke, das ist kein Zufall, dass das in diese Zeit hinein fällt.
Ja, und vor dem Hintergrund ist es wirklich bedauerlich, dass diese Essays, habe ich den Eindruck, in Deutschland relativ unbekannt sind, dass man da noch nicht in dem Maß drauf eingegangen ist, wie sie es eigentlich verdient haben und dass stattdessen sich teilweise andere Bilder festgesetzt haben oder dass andere Themen einfach in den Vordergrund gerückt wurden. Und hier findet man eigentlich schon so gut wie alles enthalten, was dann auch bis zu seinen späten und letzten Erzählungen Bestand haben sollte.
Ja, richtig. Das ist die Basis. Das ist die Basis, die sich in dieser Zeit formiert. Das sieht man auch biografisch, wie er aus seiner selbstgewählten Einsiedelei hinauskommt, wie er den Amateurjournalismus beginnt, wie er beginnt herumzureisen, sich mit Leuten zu treffen, sich überhaupt mit Leuten abzugeben, aus seiner Lethargie heraus, aus der Blank Period heraus. Das ist alles wie ein tiefes Luftholen, bevor er wirklich anfängt, anders zu schreiben, als Schriftsteller zu schreiben. Man merkt es wirklich, man merkt es in der Qualität der Geschichten. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, seine Geschichten sind nicht qualitativ hoch, sie werden erst wesentlich später qualitativ hoch, aber man sieht, wie er sich entwickelt und er bleibt in diesen Themenkreisen, genau wie Philip K. Dick in seinen Themenkreisen bleibt. Und man sieht die Parallelen dazu. Aber dass hier die Zeit Anfang der 20er Jahre ist wirklich Luft holen und wie Gandalf sagt, das ist das Luftholen vor dem Sprung. Und so empfinde ich es auch in mit Defense of Dagon.
Ja, okay. Dann wird es für uns vielleicht auch Zeit, einmal Luft zu holen vor dem großen Sprung. Oder das war jetzt vielleicht der große Sprung.
Das war der große
Sprung. Ja, wir hatten jetzt 3 sehr intensive Folgen, die sich mit dem Phänomen des mechanischen Materialismus beschäftigt haben. Wir haben etwas über Haeckel gelernt und natürlich auch über Huxley und über Eliot. Ja, und heute mit den 3 Essays in The Defense of Dagon haben wir da nochmal so eine schöne Zusammenfassung eigentlich wesentlicher Aspekte von Lovecrafts Philosophie erhalten. Mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen.
Nein, wir verlassen dieses Thema jetzt auch und werden uns in den nächsten Folgen einem Titanen der fantastischen Literatur widmen. Du hast es ja schon angekündigt, wir werden uns mit Lord Dunsany beschäftigen. Immer im Blick auf Lovecraft natürlich. Aber Lord Dunsany, soweit ich das jetzt herausgefunden habe, derzeit nichts aktuell in Deutsch lieferbar. Ja, Skandal.
Okay.
Also es gab die Bibliothek von Babel herausgegeben von Louis Jorge Borges, in verschiedenen Verlagen immer mal wieder erschienen. The Idle Days of Yarn ist eine Zusammenfassung. Ansonsten eine Menge natürlich auch Open Source in Englisch. Das ist nicht das Problem. Aber auf Deutsch von diesem großen Schriftsteller nix derzeit. Gar nichts.
Ach, schlimm.
Aber ja, das ja, ich weiß dazu nichts zu sagen, was nicht in irgendeiner Weise mich in Schwierigkeiten bringen könnte. Lassen wir das einfach. Der Name Dunsany dürfte den meisten Insidern ja schon bekannt sein. Und wir werden uns einige Folgen lang ihm widmen und Lovecrafts Sicht auf sein Werk. Auch da wird es eine ganze Menge zu sagen geben. Und ich freue mich jetzt ehrlich gesagt drauf. Wir verlassen ein bisschen die Biografie und wir verlassen ein bisschen das Lovecraft-Land. Aber das macht nichts. Lord Dunsany ist sehr nah dran und meiner Meinung nach ein Schriftsteller, mit dem es sich auf jeden Fall lohnt zu beschäftigen.
Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir schon mal die Zugbrücke herunter und begeben uns auf das Dunsanische Erbschloss, das es ja tatsächlich gibt, ja, nicht wahr?
Das gibt es noch, ja. Ja, das kann man besuchen, in der Tat.
Ja.
Ja. Ich würde aber ein Luftschiff bevorzugen.
Okay.
Ja, das Land Pegana ist groß. Pegana ist groß. Und um einen guten Überblick zu gewinnen, muss man in Höhe gewinnen und ballastlos werden.
Ja, das setzt das Reisen in der Fantasie ja sowieso voraus.
Ja, genau. Man muss eine ganze, ja, da kommen wir wieder auf Defense of Dagon. Man muss eine ganze Menge ballastlos werden. Also man muss Imagination frei werden lassen, um zu den Elected Few, und liebe Insiders, wir alle sind Elected Few im Sinne Lovecraft, um da Distanz zur realistischen Welt aufzugeben. Braucht eh keiner.
Ah ja, das waren schöne Schlussworte.
Ja, danke schön. Okay, liebe Insiders, das war's für heute. Wir möchten uns bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet, runtergeladen und vor dem Empfänger gesessen habt. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel.
Und wir sind die Arkham Insiders.
Auf arkhaminsiders.com.
Und wir sagen, gehabt euch wohl.
Bis dann. Ciao.